Alles klar, Klassik. Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann. Zurückgekehrt aus einer, wie war es eigentlich, Woche, Tage, irgendwas auf jeden Fall in der wunderschönen Toskana, ist Dorothea Gregor mir zugeschaltet. Wieder voll im Saft am frühen Morgen in Bella Italia. Ciao, ciao, ciao.
Guten Morgen, Axel. Ja, genau, ich bin wieder zurückgekehrt, aber zurückgekehrt nach Florenz, also... In der Stadt bin ich wieder. Ich bin noch nicht zurückgekehrt in Deutschland wieder, obwohl ich sagen muss, Axel, ich hätte schon Lust, auch mal wieder zu Hause zu sein. Aber kommt bald.
Ich finde ja auch, jetzt kommt wieder so ein Satz, den darf man seit 10 Jahren, darf man den, glaube ich, sagen, Deutschland ist eigentlich auch ganz schön. Ne? Nein, ganz im Ernst. Die letzten 3 Sommerurlaube habe ich eigentlich mehr oder weniger an Nord- und Ostsee gemacht und es ist total schön. Es ist total schön.
Es ist total schön. Ich meine, Italien ist auch sehr schön, aber irgendwann ist man halt, ja, irgendwann möchte man halt auch mal wieder zu Hause sein. Also das ist ja gar... Ja. Gar keine Frage. Da geht es ja nicht darum, was schöner ist oder nicht. Und
wo gehört man hin? Das ist doch die Frage.
Ja, genau. Aber irgendwie, keine Ahnung. Also das hat man ja dann vielleicht auch mal von Zeit zu Zeit. Ich kenne das auch von anderen Orten, wenn ich länger weg bin. Und dann freut man sich auch wieder auf zu Hause und kommt dann nach Hause und denkt, ach, ist eigentlich auch schon ganz schön.
Und also nach einer Woche denkt man dann, eigentlich müsste ich mal wieder weg.
Genau. Ja, genau. Aber geht es dir auch so, mir ging schon als Kind so, wenn wir dann aus dem Urlaub zurückgekommen sind, es geht mir bis heute noch so, wenn man dann so über die deutsche Landesgrenze fährt und dann wieder so die vertrauten Autobahnschilder und alles in der eigenen Sprache und so, also wenn man jetzt nicht im deutschsprachigen Ausland war, dann irgendwie weiß ich nicht, irgendwie ist das
ja,
immer
ist
schön.
Total absurd. Ne? Auf der anderen Seite, wenn man dann irgendwie so durch deutsche Städte geht und fährt, also ich war jetzt... vorletzte Woche, glaube ich, in Dortmund und dann geht man so vom Hauptbahnhof zum Theater und dann denkt man schon, wow, mhm. Wow, also da hat sich schon auch viel so verändert in deutschen Städten, ne? Und dann wundert man sich plötzlich...
Seit der Wende.
Bitte?
Seit der Wende hat sich schon einiges
nein,
getan in
einfach,
Dortmund.
Nein, einfach hm? Weiß ich nicht, Innenstädte stehen leer. Innenstädte sind irgendwie nicht mehr so die Shoppingmeilen überhaupt. Natürlich, die Einwohnerstruktur hat sich verändert, das kriegt man natürlich mit, ja. Und dann kommt man ins Theater, total interessant, finde ich, und sieht, ja, das wird da überhaupt nicht abgebildet. Ja, dieser Wandel, den wir als Land gemacht haben, wird in Theater nicht abgebildet, sondern da wird einfach weiter Theater gemacht wie in den 70er Jahren. Ja, für irgendwie.
Also Axel, wenn du das schon in Dortmund findest, dann geh mal in Italien hier in Theater. Ja. Das ist Museum.
Ich habe jetzt gerade so Videoclips also so gesehen. Ich glaube, das war keine Satire von den Salzburger Festspielen. Die haben jetzt, glaube ich, einen neuen Instagram-Chefin oder Chef und die rennen jetzt auch mit diesem Mikrofon in der Hand, diesen kleinen Mikrofon. In der Hand. Ja, wo das ich nie verstanden habe. Also als Filmemacher. Ich meine, du kannst den Leuten die doch anklicken. Das ist überhaupt kein Problem. Aber da rennen die mit diesem kleinen Mikrofon an der Hand da irgendwie bei irgendwelchen Festspielgästinnen und Gästen, sagt man das überhaupt da? Und scheiß Gendern. Hinterher. Und du denkst, Leute, in welche Botox-Töpfe seid ihr denn gefallen? Ja, also das ist wirklich... Und dann denkst du, das ist jetzt gesellschaftlich relevant? Also sorry, das hat natürlich überhaupt nichts mit den normalen Städten zu tun. Ja, also in Salzburg haben bei der Wahl fast die Kommunisten gewonnen jetzt. Ja, also mit.
Warte mal, aber du sprichst jetzt von den Pfingstfestspielen gerade jetzt?
Na, es war ja die große Sause, also Geburtstagssause. Glücklich ist, wer vergisst, was nun mal nicht zu ändern ist, die große Geburtstagssause für Placido Domingo.
Ein Kollege von mir war dort.
Ja, mit Erwin Schrott also und deiner Freundin Aida Garihuli, ne? Und Rolando Villason. Und dann haben die Leute davor befragt und du denkst, da haben aber Chirurgen Geld verdient. Ja, so. Und dann denkst du, ja, das ist doch nicht meine Welt. Also da willst du doch nicht dazwischen stehen mit dem Glas Sekt. Jetzt wirklich nicht.
Naja, also, okay, jetzt warte mal. Ich finde, es hat eine totale Berechtigung, dass Menschen viel Geld bezahlen, um nach Salzburg und dieses ganze, the whole package hier, da irgendwie mitzukriegen und dann Domingo abzufeiern für 50 Jahre Domingo in Salzburg und so. Das ist halt so ein bisschen Nostalgie. Und ich finde, ob die jetzt irgendwelche Sachen im Gesicht operiert haben. Ich gebe zu, ich habe solche Gedanken auch, aber wenn ich das Konzert gut fände oder die Musik, wäre mir das ehrlich gesagt egal. Und dann, das sind ja auch nette, also können auch
nette Menschen sein. Ja, natürlich können das auch nette Menschen sein. Ja, ich will nur sagen, es hat mit der Realität da draußen nichts mehr zu tun. Und wenn dann noch jemand behauptet, dass Opa irgendwas mit unserer Wirklichkeit zu tun hat. Ja, aber, I don't know. Ja, natürlich sind die auch Realität. Aber dann stimmt wieder der Mythos. Ich war jetzt vorgestern, Milo Rau mit La Clemenza di Tito hat auf der einen Seite La Clemenza di Tito inszeniert und auf der anderen Seite irgendwelche, ja, dann sind es eben auch Statisten aus der Gesellschaft Wiens auf die Bühne geholt und erzählt, ja, die kommt aus da und da, der kommt aus Russland, der kommt aus der Ukraine und so. Und dann denkt man, und was er wollte, ist eigentlich die Oper in unsere Wirklichkeit stellen, weil er sagt, es ist eine elitäre Kunst. Und eigentlich haben wir das doch überwunden. Eigentlich ist doch Oper gar nicht mehr elitär. Also einen Stehplatz in Wien kriegst du für 7 Euro oder 5 oder ich weiß nicht was. Ja. Aber dann guckst du diese Salzburg-Instagram-Profil an und das ist jetzt kein Salzburg-Bashing, wie ich das sonst mache, sondern das ist jetzt einfach Pass pro Toto. und denkst, ja, Leute, und dann gehst du durch Dortmund und siehst abends einen Konvitschny auf der Bühne und es passt einfach, also ich finde, es passt dann einfach nicht mehr zusammen. Wir sind da einfach nicht mehr dort, wo das Herz einer Gesellschaft schlägt. Wir sind da.
Naja, aber weg. Axel, das sind ja auch, ich sag mal, das ist eine sehr breite Range, die du da aufmachst. Also möchtest du, dass alles, dass Oper überall gleich funktioniert und dass es dann, oder dass es überall durchmischt ist? Es gibt natürlich so spezielle, also jede Bubble hat so seine Orte, in der sie sich trifft oder in der Menschen sich treffen. Und Salzburg gehört nun mal auch dazu, dass das eher ein, du würdest jetzt sagen, elitäres Opern- oder Klassikmusikveranstaltung ist oder ein Festival ist.
Ja, es ist eine Veranstaltung, wo...
Aber weißt du, es sind auch diese Menschen, wo man den Frauen ansieht, dass da viel Dinge gemacht wurden. Ich finde das immer ein bisschen, also auf der einen, ich finde es immer so, ich persönlich finde es oft ein bisschen rührend, weil ich denke, oh, die wollen irgendwie... wollen irgendwie schön sein oder ich, keine Ahnung, irgendwie
habe ich da auch ist ein tatsächlich bisschen mitgefühlt. So ein Geschäft.
Aber was ich nicht, nee, warte mal, Axel, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, dass das Menschen sind, die meistens sehr wohlhabend sind oder mit einem Background, wo Geld da ist, die auch sehr viel fördern. Also gehören sehr viele auch Freundeskreisen an und die auch Geld geben, um diese Festspiele zu unterstützen oder solche Festivals zu unterstützen. Und dieses private Mäzenatentum ist bei uns in Deutschland, ja, wie wir wissen, nicht so verbreitet wie in anderen Ländern, aber ich finde das nicht so ganz trivial im Gegenteil. Ich finde es sogar sehr wichtig. Und wenn man dann sagt, ja, da laufen die alle rum mit ihren gelifteten und aufgespritzten und weiß ich nicht was gemachten Körpern, dann ja, dann
das ist ja nur das Äußerliche. Ja, aber das Mäzenatentum weißt du? Ist halt auch nicht mehr das, was es mal war. Ja?
Ey, was bist denn du?
Nochmal, es geht ja um den Hook der klassischen Musik in der Gesellschaft. Und das ist genau sowas. Ich habe auch nichts gegen Reiche und ich habe erst recht nichts gegen fördernde Reiche. Aber wenn das sozusagen einfach nur noch so ein teures Entertainment ist, ist das natürlich auch ein Abbild, was man zeichnet. Und nochmal, auf einem anderen Niveau findet das auch in Dortmund oder in Hannover vielleicht gerade nicht, weil da gibt es dann tatsächlich auch eine aktive Beteiligung türkischer Communities an der Oper, um zu sagen, ey, diese halbleeren Opernhäuser wollen wir nicht mehr, wie kriegen wir denn eine neue Gesellschaftsgruppe, die eben auch inzwischen gesellschaftliches Bild in Deutschland ausmacht, mit in die Opernhäuser. Und das wird überall anders verpasst. Also das Theater ist kein Spiegel der Gesellschaft mehr. Und wenn wir das okay finden, dann müssen wir uns nicht wundern, dass die irgendwann leer sind, weil so viel Reiche haben wir nicht, dass wir da nur noch reichen Festivals machen können. Ich habe immer gedacht, irgendwie klassische Musik ist etwas, was wir als Staat für eine breite Masse organisieren. Aber wenn die breite Masse da nicht mehr hingeht in den städtischen Häusern, weil das da auch nicht mehr gepflegt wird, weil die breite Masse gar nicht mehr angesprochen wird, weil sie längst ganz woanders andere Wurzeln hat, andere Backgrounds hat, na, dann können wir den Laden auch dicht machen. Dann brauchen wir das vielleicht auch gar nicht mehr.
Du bist ja heute wieder, du bist ja schon voll auf Krawall. Das machen wir jetzt immer 8.30 Uhr aufnehmen. Da bist du schon kurz vor Betriebstemperatur. Aber nein, ich glaube, dass es viel wichtiger ist, anstatt immer zu denken, wie kriegen wir die Leute ins Publikum oder ins Theater und dass sie dann kommen. Man muss sie einfach beteiligen, denke ich, an, an der Gestaltung von Spielplänen, ja, das passiert ja nicht. An der Gestaltung am Theater machen. Ja, aber das wäre für mich vielleicht mal ein schöner Schritt, dass man nicht nur sagt, wir wollen jetzt migrantische Communities bedienen mit irgendwelchen wie auch immer gearteten, niedrigschwellig oder
nein,
nicht.
Nein, natürlich muss man sie
angeboten, ja, sondern, ja, ja, genau.
Okay, das sind wir ja doch einig.
Ja, da sind wir uns
aber,
ja einig.
Aber das, da passt.
Also, aber warte mal noch mal kurz.
Ja. Oh, wir sind beide. Wir sind beide
in Salzburg.
Ja. Ja, ja.
Zu Domingo in Salzburg. Ich wollte dir noch kurz erzählen, wie gesagt, dass ein Kollege hier bei den das ganze Wochenende bei den Festspielen war, im Grunde sich mehr oder weniger alles reingezogen hat. Und mir dann ein Video geschickt hat von, ich glaube, das war die Encore, also auf alle Fälle haben die dann Dein ist mein ganzes Herz gesungen und so. Und ich habe ihn dann gestern gefragt und er meinte so, oh Gott, das war eigentlich echt bitter, diese Gala.
Ja, natürlich,
weil,
ich habe den Ausschnitt gehört.
Placido Domingo als allererstes auf die Bühne kam mit jeweils, also rechts und links jeweils einer hübschen, ich glaube, blonden Sopranistin im Arm. Ja. So, ne?
Ja, das sag ich ja. Glücklich ist, wer vergisst, was nun mal nicht zu ändern ist. Genau. Ja. So.
Und ich habe so gedacht, so abgesehen davon, dass es jetzt in seinem speziellen Fall natürlich also entweder besonders dreist oder besonders dumm ist. Also man weiß nicht, ist das Absicht oder Dummheit? Finde ich das sowieso so ein bisschen aus der Zeit gefallen, das so dann zu machen. Ja,
das
dann
ja, aber das meine so, ich ja. Dieses ganze Ding, auch die Art, wie man davor im Haus die Leute interviewt, das ist einfach aus der Zeit gefallen. Das ist 1980. Das ist das ja. Aber gut, genau, da sind wir auch einig. Die Frage ist, wo biegen wir von hier aus ab? Ja, ich hätte zwei Themen. Also wir können jetzt zu ja. François Roth abbiegen oder wir können jetzt abbiegen, das ist vielleicht erstmal schöner, zu einem Artikel, den Frederik Hansen im Tagesspiegel kürzlich geschrieben hat. Da ging es um ein Bashing der Catering-Kultur an deutschen Kulturinstitutionen. Ja? Und er hat gesagt, warum ist der Wein so schlecht? Warum gibt es so schlechte Häppchen? Und der hat einen Caterer in Berlin gefragt. Und die Antwort war natürlich, weil das ein total bescheuertes Geschäftsmodell ist, dass ich innerhalb von 20 Minuten alles verkaufen muss. Dafür muss ich ganz viel Personal vorhalten. Und dann ist alles weg und dann ist der Abend schon wieder vorbei. So, Catering-Erfahrung im klassischen Musikbetrieb.
Verlinke doch mal, verlink mal den Artikel in die Shownotes. Ich habe den nicht gelesen. Aber vielleicht ist er ganz interessant. Ich finde, das sind auch die Themen, damit sollten wir uns eigentlich
viel mehr beschäftigen. Also los, was ist dein Lieblings-Catering? Also zum Beispiel Salzburger Festspiele. Ey, da, wenn du da jemanden zum Champagner einlädst, da bist du einfach mal 45 Euro los, ja?
Ich habe dir doch erzählt, dass an Ostern bei den Festspielen, dass da die in der Förderer-Lounge der Champagner alle war in der Pause.
Genau, und das sagt Frederik auch, dass die Leute, die Champagner trinken wollen, bestehen nämlich auch darauf, dass sie andere Gläser haben, als die Sekt trinken, damit man sieht, dass sie Champagner trinken und kein Sekt. Ja.
Naja, aber das hat natürlich auch was mit dem Champagner zu tun, wie der sich dann entfaltet und so, das ist doch was. Nein, aber der Champagner war alle und da ist es schon, also da sind einige echt, haben sie gesagt, das kann ja wohl wirklich nicht wahr sein. Also das haben sie, ich stand da in der Schlange und die haben dann sich erstens aufgeregt, dass sie hier als Förderer, Freunde und Förderer, so viel Geld bezahlen und nicht mal in der Pause ein Glas Champagner für Ome kriegen.
So viel
ich
zur
sagen, ich kann's verstehen.
Nettigkeit
ich kann's der Sponsoren, verstehen. Ja.
Jetzt sponsere ich hier schon 40.000 Euro und jetzt habe ich nie mal einen Champagner. Ja, Paul, Drecksladen, da gehe ich doch
zum aber ganz ehrlich, St. Pauli, ich meine, du weißt doch, wie es ist. Du weißt doch, wie es ist in Restaurants. Da freut man sich, wenn es mal einen kleinen Limoncello umsonst gibt und wenn der Chef und so weiter. Das so funktioniert es halt. Ja. Und ich glaube, dass Menschen, die viel Geld bezahlen oder in diesen Kreisen auch ein gewisses, ich sage mal, etwas stärkeres Dienstleistungsgespür haben als jetzt vielleicht andere oder so ein Anspruch, vielleicht nicht unbedingt Gespür, aber naja, egal. Auf jeden Fall war der Champagner auch, es war übrigens auch das Wasser alle, naja, egal. Also Catering, kannst du dich erinnern?
Ich erinnere mich nur, dass du irgendwie mit einer Flasche ins Opernhaus gegangen bist, das erinnere ich mich noch.
Ja, ja, dass ich dann in die zweite Hälfte war echt schön. Kannst du dich erinnern an, war das vor einem Jahr oder noch länger her? Wir haben doch in irgendeinem Podcast mal gesprochen, da gab es doch in irgendeinem Theater eine Gastropauschale oder sowas mit der Eintrittskarte.
Ja, genau, genau.
Weißt du noch, wo das war? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Und da haben wir, glaube ich, auch schon über dieses Thema gesprochen. Und da weiß ich noch, dass ich gesagt habe, ich finde das total gut und weil ich das Catering, weil ich das sonst so albern finde mit diesen mit diesen Häppchen. Und ich glaube, du fandest das irgendwie lächerlich. Ja. Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber zum Thema Catering, ich finde auch, da ist so Luft nach oben.
Warum sind so schlechte Weine, fragt Hansen zum Beispiel. Und da hat er recht. Also wo gibt es gute Weine? Also
wie würdest du es machen? Wie wärst du happy? Sagen wir mal.
Ich meine, er hat natürlich recht, ne? Dass in kurzer Zeit muss da viel über die Theke gehen. Ich finde schon mal gut, dass man vorbestellen kann, dass es diese Tische gibt, wo in der Pause das Zeug schon steht, dass ich das an der. Also erstmal ist es, glaube ich, eine logistische Frage. Ja? Wie komme ich schnell an meinen.
Ich sag dir mal, was ich für ein Problem habe. Stellvertretend für sehr, sehr viele Frauen. Man möchte in der Pause was trinken, was essen,
und auf Klo gehen.
Quatschen und genau, und einmal auf Klo gehen. Und man. Und du hast immer die Frage, entweder oder.
Rein oder raus.
Weil du musst auf jeden Fall mindestens 10 oder 15 Minuten einplanen. Du stehst an, egal wo, an welcher Schlange. Und die Frage ist, nehme ich die vor den Toiletten oder nehme ich die
Aber das ist doch dann ganz okay. Dann bauen wir einfach, das ist ja leicht zu lösen logistisch. Also bauen wir die Theke eigentlich in die Schlange zum Klo.
Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Das geht ja auf gar keinen Fall. Okay. Also das wäre jetzt sehr naheliegend, aber das ist ja widerlich. Ja. Und wenn du dann da stehst, aber ich meine, da fängt es doch schon mal an.
Längere Pause, also Bayreuth, eine Stunde Pause, bam. Die Leute wollen doch auch socializen. Warum dauern Pausen eigentlich dann nur eine halbe Stunde? Mach doch Pausen für eine Stunde. Das ist wunderbar. Kannst du ein bisschen über Stück reden, kannst du deine Freunde treffen, kannst du so, das.
Nee, du, ich wäre dafür, dass man Sachen mit reinnehmen darf.
Da wäre ich voll dagegen. Doch, nee. Weil das zum Beispiel finde ich einen geilen Anti-Zeitgeist. Kein Handy, keine Getränke. Nee, da bin ich überhaupt nicht für. Dieses ganze.
Also Handy oder Getränk ist ja wohl was anderes. Aber bist du dann auch so jemand, der dann im Kino kein Popcorn isst oder was?
Kino finde ich was anderes. Kino gehört zur Kultur, dass ich Popcorn esse, aber ich finde, in der Oper stört das einfach total akustisch. Also ich finde, Essen lenkt ab. Nein, das gehört da überhaupt nicht hin. Also das ist ein bisschen
Götterdämmerung,
und dann fällt das da runter und dann.
In Kopenhagen im Opernhaus darfst du das. Ja. Da darfst du deinen Wein und deine Nüsschen kannst du da mitnehmen und kannst sie da hinstellen vorne. Hat überhaupt nicht gestört. Ich habe da La Traviata angeguckt vor eineinhalb Jahren. War total easy. Und die hatten das auch, du konntest auch in der Pause vorbestellen und so. Und dann konntest du aber auch deine Nüsschen in so einem kleinen Plastikbecher und deinen Wein oder dein Drink, muss ja kein Alkohol sein, dann weiß ich nicht, deine Cola konntest du mitnehmen. Also ich fand das total entspannt, ehrlich gesagt.
Na gut.
Und ich finde es auch dann so.
Vielleicht ist das aber von Oper zu Oper abhängig. Also ich kann mir das jetzt bei weiß nicht, der Walküre oder so nicht vorstellen. Und
warum eigentlich
nicht? Weil es da einfach auch um Konzentration, das ist der große Benjaminsche Unterschied zwischen Zerstreuung und Sammlung. Ja? Und ich finde schon, dass man ins Theater geht zur Sammlung. Ich finde das auch ein Respekt gegenüber Künstlerinnen und Künstlern. Ich finde, es hat was mit Fokussierung auf das, was da ist. Man macht ja nicht umsonst das Licht aus, man macht nicht umsonst das Publikum, dimmt man weg. es soll schon darum gehen, dass ich mich auf das konzentriere, was mir da vorgestellt wird. Und das finde ich.
Ja, aber vielleicht kannst du den Genuss erhöhen, wenn du dazu noch, also wenn du sowieso genießt, das, was auf der Bühne, oder soll man auch nicht genießen?
Doch, es gibt beides, ne? Also es gibt Genießen, es gibt Einkehr, es gibt Besinnung. Besinnung kann aber auch Genießen sein, aber es ist halt für mich eine andere Form von Genießen als auf dem Rummel gehen, ja? Also ich fahre auch gern Achterbahn aber und esse dann einen Crepe daneben und dann wieder eine Thüringer Rostbratwurst, aber da genieße ich halt anders, ja? Oder auf dem Oktoberfest. Aber
weißt du, was ich mir gerade denke? Wie bei so einem Menü, die Weinbegleitung, könnte es doch zu den Opern auch so eine Catering-Begleitung.
Gab's das nicht schon mal? Das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Das ist so passend. Ja, aber das wäre zum Beispiel eben nicht immer das Gleiche, sondern das ist gut. Das ist gut.
Die Meistersinger von Nürnberg, dann kriegst du dann drei im Weglass.
Ja, genau.
Steht dann jemand so am Grill? Nein, weiß ich nicht.
Aber bei jeder Verdi-Oper ausschließlich Pizza. Ja, klar, Logo. Ja. Ja, aber bei Wagner auch. Aber da kommt die Pizza dann von Wagner.
Genau, Wagner oder Verdi, egal, Hauptsache Pizza. Da hatte, glaube ich, da hatte das Fun-Magazin mal so eine lustige Werbeaktion vor, weiß ich nicht, was, ein paar Jahren.
Okay.
Aber
Also was trinkst du? Was trinkst du in der Pause? Ja. Ich trinke immer alkoholfreies Bier aus der Flasche, weil ich finde auch diese Gläser, das stört mich schon. Wenn ich da in so einem Gerummel da durch die Foyers gehe, dann will ich nicht linke Hand, rechte Hand, da habe ich nur die Flasche und dann schleiche ich mich da so durch und gucke mal, wen ich kenne.
Also ich trinke ehrlicherweise am liebsten Champagner, aber den gibt es nicht überall. Und wenn ich keinen Champagner trinke, trinke ich entweder Wasser oder eine Coke Zero.
Berlin.
Und Essen?
Ja.
Warte ganz kurz.
Essen tue ich nicht.
Essen gibt es ja immer diese ganzen Brötchen. Ja,
ekelhaft. Diese Labberbrötchen. Also das, genau, da fängt das. Was würde ich verbessern? Die Brezen. Ja, diese Brezeln, die auch schon da. Ja. Entweder werden die aufgekrost oder sie hängen da schon vom Vorabend.
Ach, manche sind ganz gut.
Wo denn?
Den Brezel in der Leishalle in Hamburg finde ich die ganz gut, okay, zum Beispiel. Aber ich würde auch gerne so kleine Laugenknoten nehmen. Da würde ich aber dann so ein bisschen Butter reinmachen, ja, und vielleicht ein bisschen, weiß nicht was. Also ich glaube, da kann man schon, ach ja, also man könnte eigentlich echt.
Ich würde die Pausen verlängern. So, das werde ich machen. Da hat man Zeit, um darüber zu reden. Da hat man, kann man ein bisschen, das, in Bayreuth, das ist total schön. Manchmal, wie schnell so eine Stunde vergeht in Bayreuth. Das ist super. Ich finde das schön.
Ja, aber dann irgendwie auch mit diesen Stehtischen. Ich finde das meistens auch irgendwie nicht schön, da dann so eine Stunde rumzuhängen. Man kommt sich manchmal ein bisschen vor, als ob man so dann Flughafen auf den Bus ist, wartet. Ja,
okay.
Ja, also es müsste insgesamt, das müsste das Gesamtkonzept. Und ich wäre trotzdem dafür, dass man vielleicht sich ein Glas mit reinnehmen kann und irgendwas. Jetzt nicht unbedingt die Popcorn-Tüte, aber ich bin da jetzt nicht so mit diesem Fokussieren. Also ich kann auch essen und gleichzeitig mich auf irgendwas, okay, konzentrieren.
Aber Rülpsen verboten.
Ne? Ja, komm, also wer hustet und mit Bonbonpapier raschelt, so,
wird dann mit Wagner nicht unter 8 Stunden bestraft. Genau. Berlin, Doro, hast du mitgekriegt. unsere Freundin Joanna Malwitz am Konzerthaus, mit dem Konzerthausorchester und dem Konzerthaus am Gendarmenmarkt hat endlich einen neuen Intendanten. Haben sich nicht viele beworben angeblich, weil keiner diesen Job wollte, weil er sozusagen so ausgeschrieben ist, dass man künstlerisch immer an Malwitz gebunden ist. Es drang so langsam durch. Wir haben es bei Backstage Classical geschrieben. Tobias Rempe ist jetzt der neue Intendant. Das ist okay und wahrscheinlich auch spannend. Der macht in Hamburg beim Ensemble Resonanz gute Arbeit und gehört zu den Neudenkern des Betriebes. Also wahrscheinlich die beste Wahl, die man so treffen konnte. Was ich interessant finde, ist, wie diese Wahl getroffen wurde. Es gab eine Findungskommission. Nein, Herr Cerlo hat mir gesagt, keine Findungskommission, sondern eine Beratungskommission, die den Senator berät. Und da sind zwei Leute, unter anderem Andrea Schulz vom Gewandhaus, dann irgendwann mal ausgestiegen. Ich habe gehört, weil sie nicht zufrieden waren mit der Führung von Cerlo und mit der Art, wie das da alles über die Bühne ging. Cerlo sagt, weil sie Interessenskonflikte bzw. andere Verpflichtungen hatten, wo ich denke, naja, die können sich ja auch durch Zoom zuschalten. Auf jeden Fall scheint es da ziemlich zu wackeln. Angefangen hat, diese Verhandlung zu führen, hat Sarah Riddle-Wilson, seine Staatssekretärin, die eigentlich aus der Hans-Eisler-Hochschule Direktorin war und extra für das Klassik-Know-how geholt wurde. Cerlo hat das dann selber übernommen, hatte wohl auch einen eigenen Spitzenkandidaten. Und das muss ganz schön gekracht und geknackst und geknatscht haben in dieser Kommission. Und dann habe ich Cerlo gesehen bei Markus Lanz und konnte mir so ungefähr vorstellen, was damit gemeint ist. Also eine größere Arroganz habe ich selten erlebt in der Diskussionsführung. Da ging es um afrikanische Selbstbestimmung in Afrika und er hat die grünen Politikerin so von oben herab rund gemacht, dass das beim Zuschauen schon wehtat. Also ich habe das Gefühl, die Stimmung in der Kulturbehörde in Berlin könnte besser werden.
Also kann ich dazu kann ich wirklich gar nichts sagen, weil ich da überhaupt nicht weder dabei noch involviert noch sonst irgendwie mit Informationen versorgt bin. Ich finde, das Ergebnis stimmt. Wie du ja weißt, das hatte ich ja hier im Podcast auch schon mal erwähnt, werden wir, also wir jetzt als Liz-Mohn-Stiftung mit dem Ensemble Resonanz ein Projekt umsetzen, diesen November in der Elbphilharmonie. Ein Konzert mit einem interaktiven Publikumsformat zum einen und zum anderen wird dieses Konzert, Beethoven-Symphonie, die Eroica, wird mit Texten einer Journalistin sozusagen zusammengebracht in einem Konzertformat, die einige Wochen auf der Sea-Watch 3 unterwegs war und dort ihre Eindrücke schildert. Und da geht es eben vor allem um Europa, um europäische Werte, passend zu der Eroica. Ja? Also wie, was sind unsere Werte, was sind unsere, wen feiern wir als Helden und. Okay. Dadurch habe ich in letzter Zeit öfter mit Tobias Rempe zu tun gehabt und habe das auch in Zukunft. Und ich muss sagen, das Arbeiten mit ihm ist sehr, sehr angenehm. Und ein sehr ruhiger, besonderer, kluger Mensch, freundlich. Und könnte mir vorstellen, dass er das sehr, sehr gut macht.
Wir schauen zu.
Kann er
zu
nicht sagen.
Stimme dir zu, unter all den Wahlen. Also ich denke auch, das ist auf jeden Fall jemand, der Neudenken schafft, der vielleicht auch durch seine Pfade neben dem großen Repertoire ganz gut zu Malwitz passt, die ja eher für dieses, ja, haben wir auch schon oft besprochen, gestrige.
Du, man wird sehen, aber was da jetzt in Berlin in dieser Kulturbehörde da los ist, I don't know, was
es tobt, sagen. Es tobt.
Ich meine, es knirscht ja überall immer mal und
ja, warum nicht in Berlin?
Ja, also so klappern gehört zum Handwerk auch ein bisschen, ne? Also ich weiß nicht, oder gibt es da jetzt, ich wüsste jetzt nicht so genau.
Ja, ich finde es ein bisschen merkwürdig. Also habe es mir mal sozusagen für den Hinterkopf aufgeschrieben, zu beobachten. Man hört auch.
Was fandst du merkwürdig?
Du hast ja man kriegt ja, es ist ja immer ein Alarmzeichen, wenn dich viele Leute anrufen, ja, und dir Sachen sagen, worunter sie in ihren Jobs so leiden. Und aus dem Umfeld der Kulturbehörde passiert das gerade sehr oft und ich konnte mir da gar kein Bild machen. Okay. Und ich kann nur sagen, guck dir mal diese Landsendung nochmal an. Und da,
von wann war die
jetzt letzte Woche, diese Woche, ja, die muss noch da drinnen sein, ja, die war letzten. Ja, okay. Da sieht man so diese, also es ist so eine, keine Ahnung, ich empfand das so als wirklich ganz schlechte Diskussionskultur, die er da so an den Tag gelegt hat, weil das war wirklich so eine Besserwisser-Art. Ja gut, aber gut. Wir werden das beobachten, wir wollen das auch nicht lösen.
Hast du ihn schon mal getroffen?
Nein, ich habe ihn nie getroffen. Ich höre nur über diese Spannung. Ich habe eine Anfrage da ja geschickt, wo auf die wesentliche Frage eigentlich nicht eingegangen wurde, das andere bestätigt wurde. Das ist Politik, ja, das verstehe ich schon auch. Ja, da will man natürlich Troubleshooting machen. Ja. Keine Ahnung, aber da stecken wir nicht drin. Vielleicht können wir noch uns eine Meinung bilden über, bleiben wir noch ganz kurz in Hamburg. Da geht es immer noch darum, dass Klaus-Michael Kühne, der Unternehmer, weiterhin anbietet, ey Hamburg, ich baue euch eine neue Oper an den Barkenhöft, soll die gebaut werden. Unser Freund Carsten Broster prüft das noch, ist nicht ganz abgeneigt. Was halten wir davon? Du hast eben schon gesagt, toll, dass es reiche Menschen gibt, die investieren. Wollen wir, dass jemand wie Kühne, der nicht mal den HSV in die erste Liga mit seinem Geld bringen kann, tatsächlich also mitbestimmt, wie ein Haus gebaut wird und dann irgendwie auch so ein bisschen Einfluss darauf haben kann?
Was wäre denn deiner Meinung nach das Problem daran?
Ich weiß noch nicht, ob es ein Problem ist. Ich finde, die Frage, das Problem wäre, welche Mitsprache hat er, ja? Und im Hamburger Abendblatt sagt Carsten Broster, wir sind noch nicht an einem Punkt, an dem wir wissen, ob es gelingt, weil die Frage ist, ob wir ein Modell finden, das für Herrn Kühne wie für die Stadt plausibel ist. Das heißt, das Modell muss auch für Herrn Kühne plausibel sein, ja? Und das muss ja in der Hoheit der Stadt eigentlich liegen, wenn die da so ein städtisches Theater baut, was für alle aus der Stadt da sein soll.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da auch um Finanzen geht. Also diese Plausibilität, dass es da gar nicht um unbedingt nur die Gestaltung geht, sondern auch um die Finanzierung. Weil wie wir ja wissen, also jetzt stell dir mal vor, du wärst jemand, der 300 Millionen Euro oder ich weiß nicht wie viel für einen Neubau eines Opernhauses ausgibt und sagt, liebe Stadt Bremen, würdest du jetzt natürlich sagen, ich baue euch, ich gebe euch das Geld.
Ich baue euch ein Zelt. Ich habe ein Zelt. Ich habe noch ein Yps-Zelt zu Hause. Das kann ich euch geben, ja.
Ja, genau. So, und dann geht man in Gespräche und dann muss man natürlich auch was passiert denn zum Beispiel, wenn dann Baukosten steigen oder sich oder da irgendwie unvorgesehene Kosten kommen, hält man dann die Hand auf oder wie oder was? Also ich denke schon, das muss schon geregelt werden. Ich muss sagen, ich finde das ein tolles Angebot. Das ist eher so ein bisschen die Frage, was passiert dann mit der Staatsoper am Gänsemarkt bisher, das war ja so die große Frage. Bei diesem Opernneubau ziehen die dann gesamt um oder was ist mit diesem, was ist dann damit? Und das sind so viele Faktoren zu bedenken. Ich weiß nicht, also ich finde das grundsätzlich, Herr Kühne ist ein, auch mit seiner eigenen Stiftung auch ein sehr großer Sponsor von Oper. Ich glaube, seine Frau ist ein ganz großer Opernfan. Und was ich eigentlich sehr, sehr schön finde, ist, dass er der Stadt Hamburg, also seiner Stadt, da was zurückgeben möchte. Und man kann ja davon ausgehen, bis diese Oper wirklich dann gebaut ist, wenn sie gebaut wird und bespielt wird und dann eröffnet wird, dass möglicherweise das Ehepaar Kühne gar nicht mehr so wahnsinnig viel davon hat selbst. Ja,
ja klar,
also, da geht's, aus Altersgründen. Genau. Und dann gibt es Zeithorizonte und so weiter, da sind sicherlich viele Dinge zu klären und deswegen finde ich es eigentlich umso schöner, wenn jemand sagt, ich möchte das trotzdem verwirklichen, auch wenn ich selber davon jetzt nicht vielleicht noch jahrzehntelang profitiere.
Nur um die Stimme des linken Blocks noch hier aufrecht zu erhalten, es gibt ja auch Vorschläge, dass man sich erstmal darum kümmern sollte, die eigene NS-Vergangenheit aufzuarbeiten und da vielleicht auch in der Geschichte nochmal Firmengeschichte zu gucken, streng. Bevor man dann Opernhäuser
das kann man ja sowieso
in
machen.
Hamburg baut. Ich sag's ja nur, ist auch ein Aspekt, den man vielleicht nochmal wenigstens einmal hier kurz anführen muss. Genau.
Also du bist wirklich streng heute.
Ja, Arte. Ich
hoffe, du bist nicht so streng zu
ich
mir.
Ich bin heute in meiner ich war bei Milo Rau eben, ja. Ich bin jetzt Sozialist wieder. Ich habe meine Kampfeslust der 60er Jahre. Ach, da war ich noch gar nicht geboren. Aber die habe ich schon wieder entdeckt, so. Ja, genau. Bam. So.
Die Kampfeslust. Ja. Du bist der Che Guevara.
Ja, Che Guevara, der Klassik, genau.
Mach dir doch so ein T-Shirt.
Signale. Apropos, Ost-Weimar, ja. Deine Musikhochschule, Domo, wo du studiertest, wo wahrscheinlich noch an deinen Sitzen, unter die du das Kaugummi geklebt hast, dran steht, hier saß Dorothea Gregor, die Große. Da gibt es ein bisschen Knatsch, weil die neue Präsidentin Anne-Kathrin Lindig möchte gern das Institut für Alte Musik abschaffen und stattdessen, Gerhard Schröder hätte gesagt, ein bisschen Gedöns machen, Musiktherapie, pädagogische Ausbildung, Akkordeonunterricht und so weiter und so fort.
Also Akkordeon gibt es ja schon seit ich...
Das will sie aber ausbauen, genau. Und da gibt es eine Petition, über 17.000, okay. Ja, über 17.000 Leute haben schon unterschrieben, bewahrt die alte Musik. Punkt. Der Ball liegt bei dir.
Also.
Hast du auch Heimatgefühle?
Ja, ich habe ein bisschen Heimatgefühle. Ich kenne natürlich Anne-Kathrin Lindig, da war sie noch Geigenprofessorin. Sie ist jetzt ja neuerdings... Das ist neuerdings wahrscheinlich auch schon seit 2 Jahren, aber es kommt mir alles immer so. Ach, Kind, die Zeit vergeht ja so schnell, Kinder, ja. Also ist auf Christoph Stölzel gefolgt als Präsidentin. War, glaube ich, eher auch eine Entscheidung, die nicht von allen so gut geheißen wurde, weil sie, ich glaube, die Entscheidung, oder es wurde sich für sie entschieden, weil sie das Haus kennt, eben aus eigener Tätigkeit, aber... was bemängelt wurde damals, als sie zur Präsidentin gewählt wurde, dass sie keinerlei Strahlkraft über Weimar oder sagen wir mal Thüringen hinaus hat. Also keine internationale Reputation, keine was auch immer. Und wenn man das Land Thüringen kennt, das Land Thüringen hat, muss man wirklich sagen, sehr, sehr viel Kultur und kulturelles Erbe zu bieten, mit dem es auch wuchert mit diesen Pfunden. Aber da ist ja keine Industrie oder kein was auch immer. Also es ist wirklich ein Kulturland. Und da hätte man sich schon gewünscht, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man da etwas, jemanden mit etwas mehr Strahlkraft und nicht so eine hausinterne innenpolitische Entscheidung trifft. Jetzt zu dieser Sache, was diese Petition...
Darf ich ganz kurz einmal eingreifen? Eine Klammer auf, weil dazu passt auch, sowohl in der Petition wird gesagt, es gibt keine Dialogbereitschaft und auch, und das hat mich dann aufhorchen lassen, die Thüringer Allgemeine Zeitung schreibt, die Präsidentin der Listhochschule hält den eklatanten Plan nach Kräften unter der Decke und lehnt öffentliche Stellungnahmen kühl ab. Auf entsprechende Anfragen unserer Zeitung lässt sie ihren Sprecher lapidar antworten, es handele sich um einen hochschulinternen Diskussionsprozess, der circa Mitte des Jahres abgeschlossen sein sollte. Sie bitte um Verständnis, dass keine Arbeitsstände bzw. Zwischenergebnisse kommuniziert werden könnten. Also die große Kritik ist eben auch, dass solche entscheidenden
Kommunikation,
kommunikativ einfach versendet werden.
Und das ist so lustig, weil das ist überall so. Das ist in jedem kleinsten Unternehmen so, eben bis zur großen Musikhochschule oder wo auch immer hin. Wenn Führung Entscheidungen trifft, dann muss kommuniziert werden, erstens, warum diese Entscheidungen getroffen werden und zweitens, wer diese Entscheidungen getroffen hat oder treffen wird. Und das ist immer das Gleiche. Also es ist tatsächlich ein Führungsthema und ein totales Führungsproblem, wenn das nicht gemacht wird. Und das erzeugt Unmut und das kann ich sehr gut verstehen, aber das tut es nicht nur in Weimar. Andererseits ist mein Gefühl auch, wenn ich das lese mit dieser Petition, ich habe mir die Petition ja durchgelesen, ich finde sie teilweise also sehr, sehr emotional geschrieben und auch teilweise mit so, ja, da wird wohl versucht, etwas abzuschaffen und so. Also teilweise auch, wo ich mir denke, da wird schon auch ganz schön viel geunkt, was die Gründe wären. Da kommen wir wieder zu diesem Kommunikationsthema oder Führungsthema. Genau deswegen muss man kommunizieren. Und es ist natürlich immer, wenn etwas, weißt du, auf der einen Seite schreien wir alle nach Veränderungen, es müssen sich Dinge verändern. Und wenn dann jemand sagt, gut, dann lege ich jetzt den Schwerpunkt, wenn ich diese Hochschule gestalten möchte, auf das und das, also Musikpädagogik.
Die holen dich ab
schon. Hörst du das, diese Ambulanz? Ja, ich habe hier, also in einem ganz anderen, also die Italiener sind echt irgendwie nervig mit ihren...
Hey, ciao! Come stai? Ah, ich bin krank. Okay, weiter.
Du, aber nein, die hupen auch. Ja. Es hupt ja nicht nur einer, wenn einer nicht fährt an der Ampel, sondern alle. Die haben dann alle mega Bock, einfach alle auf die Hupe zu drücken. Ich finde das
die
so.
Die freuen sich, wenn keiner fährt. Ja? Die freuen sich, wenn du ein bisschen pennst, weil dann können sie endlich mal hupen. So ist das nämlich. Ja.
So ein musikalisches Land, genau. Nee, aber das ist hier irgendwie Ambulanz oder Feuerwehr, keine Ahnung.
Okay,
ja, Barock. Ja, warten wir weiter, Leute. Egal. Also, aber genau, ich wollte nur sagen, dass wenn. Also wenn man etwas weiterentwickeln möchte und sie sagt, ich lege meinen Schwerpunkt auf Musikpädagogik, ich lege meinen Schwerpunkt auf... Oh, es wird immer schlimmer.
Ja, dann kommt die ganze aber okay, schön, wir werden das mitkriegen, wie du gleich von 12 Italienern beatmet wirst.
Ach so, Mensch, fertig.
Ja.
Nein, doch nicht. Sie legt ihren Schwerpunkt auf Musikpädagogik, auf Kulturmanagement, habe ich gelesen, das ist mit dem Akkordeon, habe ich jetzt nicht gelesen. Das ist ja auch ihr gutes Recht, wenn sie das gestalten möchte. Und dass dann natürlich immer die, die es betrifft, mit Kürzungen dann sagen, das geht auf gar keinen Fall und das ist so wertvoll und das muss erhalten werden. Also das finde ich auch irgendwo normal. Nur, weißt du, wie willst du dann... Also wie will man es dann machen?
Ja, ich glaube, das ist auch wirklich die große Frage. Ne? Also in Hannover haben wir einen ähnlichen Streit verfolgt, ne? Wo es auch darum geht, eher Pädagogik oder eher Solisten und künstlerische Individualausbildung. Ich glaube, jetzt das, was in Weimar passiert, ist ja ein ähnlicher Kampf um Richtung. Und wir beide haben ja auch im Podcast, auch in den Themenpodcasts immer wieder darauf hingewiesen, wir brauchen gerade eine starke Musikpädagogik, wir brauchen diese Förderung, wir brauchen Musikmanagement, wir brauchen Marketing-Skills, das ist alles ganz wichtig. Auf der anderen Seite denke ich dann aber auch, wenn ich das so lese aus Weimar jetzt, ja, es stimmt schon, aber es ist eben auch alles nichts, wenn wir keine großartigen Solisten haben, die sich auch in den Nischen des Repertoires, zum Beispiel im Barock, einfach wirklich, also wir haben solchen Nicolas Hanoncourt-Leuten und so wahnsinnig viel zu verdanken. Und wenn wir gerade über das Ensemble Recherche oder Ensemble Modern reden, wo auch die Wurzeln ganz oft eben in alter Musik lustigerweise sind, da würde viel verloren gehen, wenn wir nicht in die Tiefen des Wissens investieren würden, ja, und wenn wir nicht den ganzen verrückten Nerds eine Plattform liefern würden und einen Ort geben würden mit den Musikhochschulen, in dem wir sagen, ey, ihr seid sozial so inkompetent, wir schaffen euch eine Musikhochschule, da könnt ihr euch um Karl Philipp Emanuel Bachs dritten Takt aus dem irgendwas kümmern, ja, so, und das meine ich jetzt liebevoll, und dann kommen die wieder nach 5 Jahren Studium mit ihren beschlagenen Brillen und sagen, jetzt haben wir,
dir liebevoll ins
ja,
Gesicht.
Jetzt haben wir hier irgendwas gefunden, ich meine das echt liebevoll. Und das ist doch toll, ja, also ich glaube, nee, ganz im Ernst, ich glaube, wenn wir über unsere Modernisierung nochmal, wir beide sind, glaube ich, wirklich ja auch dafür, dass neue Fächer und gerade diese pädagogischen und so Fächer unterrichtet werden. Aber wenn wir darüber das tiefe Wissen der Musik vernachlässigen, dann haben wir nachher nur noch eine Oberfläche. Und davor würde ich jetzt warnen.
Ja, gebe ich dir recht, Axel. Ja, okay. Ich gebe dir in vielen Punkten recht. Nur, guck mal, wir sagen an der gleichen Stelle, wir werden nicht müde zu sagen, es braucht mehr Musikunterricht in den Schulen, es in den Musikschulen und so weiter. Es braucht bessere Leitungen an Theatern, in Kulturinstitutionen so. Dann ist jetzt seine Hochschule, die Musikpädagogik und Kulturmanagement stärken möchte von der Leitung. Was ich grundsätzlich, oder Musiktherapie und so weiter, diese Berufe, die ja auch Alternativen zu dieser, ich sag mal, sehr klassischen Bühnen Karriere so sind. Also was man mit Musik ist, ist ein sehr vielfältiges Feld. Das finde ich erstmal grundsätzlich sehr, sehr richtig. Und wir kritisieren auch ganz oft und natürlich auch fundiert und zu Recht Hochschulen ganz allgemein. Und ich sage dir, wir haben das in einer Studie, die wir 2019 noch zum Thema Opernsänger und Arbeitsmarkt und so weiter, da haben wir den Arbeits- und den Ausbildungsmarkt, also sprich die Hochschulen gerade in Deutschland untersucht oder untersuchen lassen. Diese Studie heißt Opernsänger mit Zukunft, könnt ihr auch noch beziehen über den Verlag der Bertelsmann Stiftung. Und da steht schon sehr klar drin, dass diese 24 deutschen Musikhochschulen, dass es nicht die Zukunft sein wird, dass alle alles anbieten. Ja, also ich denke, es wird in eine Richtung gehen, wo es dann Schwerpunkte gibt, wo vielleicht eine Hochschule nicht irgendwie, weiß ich nicht was, oder das, sagen wir mal so, dass die vielleicht einen Schwerpunkt auf der Pädagogik hat, die andere auf Tasteninstrumenten, die nächste vielleicht auf alte Musik, die anderen wieder auf Gesang und Musiktheater. Ich denke, dahin wird sich's entwickeln. Ja. Und,
so wie die Krankenhäuser in Deutschland.
Zum Beispiel, also das kann man natürlich auch sehr kontrovers diskutieren, aber weißt du, wenn alles von allen dann immer angeboten wird, was ich glaube, das bringt es irgendwo auch nicht. Weißt du, es wird ein Überangebot produziert. Ich fände es schon sinnvoll, da auch Strukturen anzufassen, obwohl ich natürlich auch verstehen kann, dass jemand dann sagt, nee, ein Institut für alte Musik soll nicht abgeschafft werden. Aber gut, also ich muss dir ehrlich sagen, mit der alten Musik, ich habe da wenig Emotionen dazu. Ich finde das manchmal ein bisschen Elfenbeinturm.
Ja, also, aber das liebe ich ja. Also deshalb würde ich dann auch wieder ohne Champagner in die Konzerte gehen müssen, ja, weil das ist. Aber genau, ich freue mich ja an solchen total vernerdeten und verfreakten.
Ja, muss es ja auch geben. Aber ganz ehrlich,
es gibt also auch Schattenmoränen.
Wie gesagt, genau. Schattenmorellen kenne ich jetzt.
Ja, lass uns noch zwei Themen kurz. Konzertgebau hat Konzert des Jerusalem-Quartett abgesagt, aus Angst, dass die Proteste der pro-palästinensischen Bewegung zu groß werden und die Sicherheit des Publikums nicht garantiert werden könnte. Auch da gab es eine Petition, auch da gab es viele 10.000 Leute, die unterschrieben haben und am Ende den Konzertgebau dazu ermutigt haben, dass Konzert dann doch wieder aufzunehmen, würde ich einfach mal sagen, den Umweg hätte man sich auch sparen können und hätte sich denken können, dass das jetzt einfach ein Scheißzeichen gewesen ist, oder?
Ich habe das nur am Rande mitverfolgt, ich habe das nicht mitgekriegt. Also sind die wirklich aufgetreten?
Sie sind dann aufgetreten, ja, genau. Nein, sie sind aufgetreten, es wurde sogar gestreamt, kann man sich übrigens auch noch angucken, den Stream. Und ich finde, es hat einfach gezeigt, Leute, wenn wir für etwas kämpfen in dieser unteren Welt, die sich Europa nennt, dann doch bitteschön dafür, dass Kunst sich nicht einschüchtern lassen darf durch nichts und niemanden. Ja, egal in welcher
Position. Aber siehst du, wie schwierig das ist,
man zu dem Konflikt
als Künstler
steht.
Ja. Genau, aber es ist wahnsinnig schwierig. Also das ist so ein vermintes Feld, Kunst und oder Kultur und Politik oder so. Es ist wirklich schwierig. So gesehen kann man jeden verstehen, der sozusagen sagt, ja, ich bin Künstler oder wir äußern uns nicht politisch und gleichzeitig ist es so wichtig, dass man Stellung bezieht. Aber es ist wirklich, wirklich.
Auf die Grundkonstante können wir uns, glaube ich, einigen, jetzt mal ganz egal, welche Haltung man einnimmt, dass wir in Europa, in Deutschland, in Amsterdam, in Holland auf jeden Fall dafür sorgen müssen von Staats wegen, dass Kulturausübung stattfinden kann und sich nicht durch einen protestierenden Mob verbieten lässt. Ja? Also alle Kräfte, die wir sozusagen als Staat zur Verfügung haben, müssen dafür eingesetzt werden, dass die Kunst als Teil der großen erkämpften Meinungsfreiheit in unseren Breitengraden garantiert wird. Ich finde, das muss Konsens sein.
Also das ohne Diskussion. Gebe ich dir 100%ig recht. Sag mal, hast du mitgekriegt?
Ja. Nee, ja? Mach du. Nee, nein, nee, ich habe schon so viel.
Ich wollte Thema wechseln.
Ja, bitte, bitte, unbedingt.
Hast du mitgekriegt, dass unser Hundefreund Marco Göcke, dass der Ballettchef wird in Basel?
Ja. Ja, das ist überhaupt eine Frage. Das finde ich, weißt du, das...
hat seiner Karriere nicht geschadet,
die ganze Zeit. Naja, François Saverot, wir haben eben schon über die SMS, die jetzt da alle öffentlich werden. Wir haben eben angefangen mit Plácido Domingo und seiner großen Jubiläumsgala. War das eigentlich immer noch zum 70. Geburtstag oder zum 50.? Wie alt sagt er jetzt? Ist er eigentlich gerade? Oder ist er jetzt gerade 80 oder ist er Bühnenjubiläum, 25. Nein, oder man steigt da auch nicht mehr durch, ne?
50 Jahre Domingo in Salzburg.
Wenn du einmal anfängst, dein Alter zu faken, dann kannst du es immer wieder neu faken. Das ist eigentlich ganz cool.
Naja, aber es ging um Bühnen. Also er singt seit 50 Jahren in Salzburg. Das heißt, er hat wahrscheinlich nicht mit 7 angefangen, dort zu singen. Also kann man sich ungefähr ausrechnen.
Auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, wie gehen wir eigentlich, das hast du eben ja auch schon gefragt, wie gehen wir eigentlich mit sowas um? Also nehmen wir Göcke. Das war im wahrsten Sinne des Wortes scheiße. Das haben wir alles so. Heißt das aber, er darf nie wieder irgendwas machen? Oder heißt das, wir fordern eine Einsicht und Reue und dann ist das vergeben? Wir haben ja das nicht so wie im Strafgesetzbuch. Ja, Uli Hoeneß hinterzieht Steuern, geht in den Knast und ist wieder frei und fertig, aus die Maus. Strafe abgesessen, verbüßt, so. Sondern wir haben mit so, wie gehen wir mit so Sachen um? Ja. Also auch François Xavier Roth, also ich, wenn der sagt, Mensch, ich habe da vielleicht was übertreten und so, muss man so jemandem nicht auch zugestehen zu sagen, okay, der Shitstorm war jetzt so groß und die Öffentlichkeit war groß und jetzt gehen wir in dich und wir glauben daran, sowas, die Lektion ist gelernt und jetzt kann das auch wieder weitergehen? Oder, also ich finde das wirklich eine schwierige Frage, wie gehen wir damit um? Ist das für immer und ewig? Ja, also Justus Franz ist jetzt in St. Petersburg und hat seinen, oder in Marinski, ja genau, und hat seinen Geburtstag da gefeiert. Ich meine, der driftet dann ganz woanders hin ab. Da gibt es dann, ist irgendwie so der Point of No Return erreicht. Aber mit Leuten, die uns sagen, ich habe es erkannt und es tut mir leid, ich finde, irgendwann müssen wir denen ja auch mal glauben. Ja, da muss es ja auch eine Reintegration geben.
Ja, das ist ja schon... Du argumentierst im besten katholischen Sinne mit der Reue und der Beichte sozusagen. Egal, aber ich gebe dir schon recht. Es kommt sicherlich auch ein bisschen darauf an, worum es da geht. Also jemanden, der wegen, ich sage mal, pädophiler Übergriffe, weiß ich nicht, irgendwie einen Job verloren hat, dem würde ich jetzt nicht unbedingt mehr einen Kinderchor Leitung anbieten. Ja. Also das ist schon mal klar. Und diese, dass das Menschen sind, die künstlerisch sicherlich Großes und Gutes leisten, das ist total unbenommen. Und das ist ja auch davon unabhängig. Auf der anderen Seite finde ich es auch sehr schwierig, damit jede Art von Verhalten, also da so ein bisschen den Mantel der Kunst drüber zu legen. Ich glaube, das sind immer sehr individuelle Fälle. Wenn ich bei Marco Göcke mir das jetzt anschaue, also eine Journalistin in der Premiere mit Hundekot beschmieren, ich weiß nicht, ob das da irgendein... Also, ach Mensch, Axel, ich finde das echt
schwierig. Ja, es ist schwierig. Ich Intendant würde ich jetzt auch nicht sagen, Herr Göcke, werden Sie mein Ballettchef. Ja, ich würde es einfach nicht sagen, weil ich kaufe mir einfach echt ein Problem damit rein. Ja? Aber
das weiß man nicht, aber es ist so ein bisschen die Frage, ich würde auf keinen Fall, glaube ich, jemandem eine Leitungsposition geben. Also kann man sagen, inszenier mal hier das Ballett und so, das mag schon sein. Da ist er halt für eine begrenzte Zeit in der Leitungsposition. Ich würde es nicht machen, aber das hat für mich was mit meinen persönlichen Werten zu tun. Wenn ich Chefin von einem Haus wäre, würde ich sagen, es gibt genügend andere tolle Künstler und Künstlerinnen, die man finden kann. Also ist ja auch nicht nur so, als gäbe es nur fünf Leute, die jetzt ein Tanztheaterabend, Und da würde ich aus diesen Gründen jetzt natürlich nicht sagen, du bist für immer, du bist für mich ein schlechter Mensch, weil du das gemacht hast. Gar nicht. Menschliche Verfehlungen, finde ich, kann man irgendwann auch wirklich abhaken und sagen, Schwamm drüber, wir gucken nach vorne. Aber ich würde diesem Menschen, ich hätte das Vertrauen nicht, jemandem eine Leitungsposition zu geben. Ja. Also das ich persönlich nicht. Das ist aber, weißt du, es ist schwer. Wie soll man da ich glaube,
wir werden auch gar keine Regeln aufstellen können dafür. Ne? Es gibt ja im Gegensatz zur katholischen Kirche eben nicht diesen Kulturpapst, der darüber jetzt bestimmt. Es gibt dafür, für solche Sachen gibt es natürlich eine gerichtliche Strafe, aber die ist dann auch bezahlt und abgesessen irgendwie. Die ist dann sozusagen nicht mehr übertragbar. Und das ist wahrscheinlich etwas, was wir tatsächlich von Fall zu Fall aushandeln müssen. Ich habe das jetzt auch geschrieben in meinem Newsletter über Theodor Korenzis. In dem Moment, in dem der nicht mehr Chef des SWR-Orchesters ist, also nicht mehr Teil einer öffentlichen Institution, dann muss man mit jedem Konzert, was er mit Utopia oder mit meinetwegen auch sogar Musica Eterna gibt, wieder selbst mit sich verhandeln, was es ist. Ja? Und das ist, glaube ich, der große Unterschied auch. Dass Kunst zum Teil tatsächlich gemeinschaftlich organisiert ist, also wo die Trägerinnen und Träger eben auch der Staat oder Staatsgremien sind. Und diese private Szene, ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden. Ja? Also will eine
Institution... Ich glaube, ne? Es geht am Ende um Werte, um die eigenen genau. Werte. Also, dass sich eine Institution klar werden muss, wofür stehen wir hier ein. Und das tragen wir auch nach außen. Also es ist ein bisschen in bestimmten Kreisen wertebasierte, weiß ich nicht was, Führung wertebasierte. Aber ich finde auch eine wertebasierte Kulturförderung, aus meiner Sicht, finde ich
total. Aber es kann ja auch dieser katholische Wert sein, zu sagen, wir nehmen den wieder, weil wir glauben daran, dass er sich verbessert, ja? Also, dass er eine Erkenntnis hatte. Das ist ja auch ein Wert. Also, es ist auch Reintegration kann ja auch ein Wert sein. Ja? Ich sage das nur mal so
als. Ja, das stimmt. Das kann natürlich auch sein.
Ich bin mir selbst nicht sicher. Ich will nur die Argumente mal einmal deklinieren, ja? Also, schwieriges Feld. Sehr schwieriges Feld.
Aber ist es auch gut, dass man da eben drüber spricht? Und sich das auch überlegt. Und vielleicht hat sich das Theater Basel oder die Menschen, die Theaterleitung das auch gut überlegt. Wahrscheinlich sollten wir davon ausgehen, dass alle sich das alles immer gut überlegen und dann doch nicht immer das Beste dabei rauskommt. Ich persönlich, ohne ihn zu kennen, ich weiß es nicht. Aber jetzt allein von dem, was ich weiß, ich persönlich fände es schwierig. Ich hätte da, glaube ich,
Bedenken.
Keine Lust
ja.
zu.
Ja, ich würde mich dem anschließen, genau. Ja, und das geht ja weiter. Also nochmal, wie geht der SWR jetzt damit um? Also ich habe gerade Anfragen an die Pressestelle gestellt. Hat das überhaupt eine Bedeutung, dass das da jetzt rausgekommen ist? Baut man da extra Maßnahmen ein? Redet man einfach mit dem Dirigenten, bevor er antritt? Also wie geht man damit um?
Mit Franz Xaver Roth?
Ja, genau. Also und das muss man eigentlich transparent machen. Du mit deinem Rot. Ja, ne? Ja, genau. Claudia Roth, genau. Da haben wir eigentlich noch gar nicht. Claudia Roth, was hatten die gemacht? Na, wir hatten Joe Charlo, das ist das Gleiche. Nur aus Schwarz. Also ich meine Schwarz als Partei. Also, und Grün, so meine ich das. Entschuldigung, das war jetzt blöd. Genau.
Claudia Roth, ich habe irgendwas über sie gelesen, dass sie irgendwas... Ach, ich habe es schon wieder vergessen. Ja. Egal.
Aber das fand ich so lustig, weil Giallo war ja bei den Grünen und auch in dieser Lanz-Talkshow hat er dann sozusagen als CDUler die Grünen, also eigentlich hatte trotzdem noch diesen Duktus der Grünen Besserwisserei. Also ganz komische Gestalt.
Ich schaue es mir mal an.
Ja, bitte, schau es dir mal an. Wir reden nächstes Mal drüber. Übrigens, was ich euch noch empfehlen kann, ihr habt es wunderbar geteilt und geklickt schon, aber wer es noch nicht gehört hat, letzte Woche waren wir im Museum in Bayreuth und in Bonn und haben die Museumsdirektoren getroffen und geguckt, wie man mit Wagner und Beethoven umgeht. Hört es gerne nochmal nach.
Also, ich habe es noch nicht gehört.
Ich finde es eine wirklich schöne Sendung geworden. Ich glaube...
Ich habe es auch noch vor mir. Axel, ich höre es mir an. Ich verspreche es dir.
So schnell, wie ich produziere, könnt ihr gar nicht nachhören. Ich weiß schon. Ich muss mal Urlaub machen wieder, damit wir alles nachhören können.
Fahr mal runter, Axel. Ja,
ja. Aber nächste Woche kommt vielleicht Schönberg. Das weiß ich noch nicht so genau. Aber da, finde ich, können wir uns dann auch mal wieder...
Ach so, apropos Urlaub. Was hast du schon, Urlaubspläne?
Nein, es ist ja immer erst... Mein Urlaub ist immer erst nach Bayreuth. Jetzt kommt der Europäische Kulturpreis, dann kommt Neuschwanstein, dann kommt Bayreuth, dann kommt Urlaub. Aber wir müssen Urlaub klären. Aber das lassen wir euch, das machen wir, das besprechen.
Fahren wir in Urlaub, Axel?
Ja, wann wir in Urlaub fahren. Diese 8 Wochen, die wir zusammen auf Weltreise gehen, die müssen wir noch besprechen.
Ja, ich habe schon andere.
Was hast du mal zu sagen? Du hast noch andere? Was, noch andere Dann noch andere Moderatoren neben mir, oder was? Andere, du sollst keine anderen Moderatoren.
Andere Urlaubs.
Was hast du noch andere, du?
Das elfte
Gebot. Was für andere? Ich habe noch andere. Was heißt das?
Nein. Ich habe noch andere Pläne.
Ich glaube, es hackt, Leute. Ich muss hier jetzt unbedingt raus. So macht es keinen Sinn. Ich würde mich jetzt hier an diesem Punkt mal einfach verabschieden. Würde sagen, das war's.
Ach, Axel, nee. Jetzt willst du wirklich Schluss machen?
Ja, bis in zwei Wochen. So.
Bis in zwei Wochen, okay.
Kümmer dich mal um die anderen.
Ob wir bis dahin unsere Beziehung geklärt haben.
Kümmer dich um die anderen. So. Und ich mich auch. Ja. Ist ja nicht so, dass ich keine anderen hätte.
Okay.
Ich habe auch andere.
Genau, du kannst ja auch andere haben. Finde ich auch.
Dann haben wir alle andere.
Aber nur keine Podcasts.
Aber wenn die alle zusammen...
Du hast doch einen anderen...
Wenn die alle anderen...
Hast du nicht einen anderen Podcast?
Ich habe nur auf meiner Seite bei Backstage Classical Morgengespräche. Die sind aber vollkommen anders.
Ja, siehst du, das habe ich nicht gesehen.
Ja, weil du jetzt...
Ja, guck mal, wir sprechen doch auch jetzt am Morgen. Warum brauchst du jetzt noch andere Morgengespräche?
Wir sprechen um Punkt 15 Uhr am Freitagnachmittag. Hör doch auf, die Leute zu belügen. Okay. Tschüss da drauf.
Ich glaube, wir machen jetzt mal einen Punkt.
Ich finde es schön, wenn wir uns so einig sind. Übrigens, Titel der Sendung. Wochenende, ich finde schon Champagner für alle, oder?
Nee, ich finde nur für bestimmte Kreise. Ich bin da nicht so linkssozialistisch wie du.
Champagner.
Nur für die sich leisten können.
Champagner für alle, die sich leisten können. Bis dann. Haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.
Genau. Gut, tschüss.